Herzlich willkommen zum Studentengottesdienst. Lass mal kurz beten.
Lieber Gott, danke, dass wir heute zusammenkommen dürfen. Ich freue mich so sehr, hier unter meinen Geschwistern zu sein und ja, dich zusammen Lob zu preisen. Und danke, dass du uns zusammengebracht hast. Danke, dass du uns liebst. Wir verdienen deine Liebe gar nicht und du liebst uns trotzdem. Gott, ich bete, dass ich dich heute verherrlichen mit dieser Predigt. Ich bete, dass es uns zum Nachdenken anregt und dass wir nach Hause gehen können mit Inspiration für die nächste Woche und ja, für den Rest unseres Lebens. Und danke, dass ich die Ehre haben darf, hier vor der Gemeinde zu stehen und ja, meine Gedanken mit der Gemeinde zu teilen. Und ich nehme es nicht auf die leichte Schulter. Ich bin sehr dankbar, dass mich das überhaupt zugetraut wird und möchte dich heute dabei verherrlichen. Und alles bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Cool, der Titel meiner Predigt heute ist Eine Herde Hirten. Und ihr könnt schon mal Johannes Kapitel 10 aufschlagen. Eine Herde Hirten. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja? Genau, es sollte auch ein bisschen unklar sein, aber ihr werdet gleich verstehen, was ich damit meine. Danke dir. Cool, Johannes 10, 11 bis 13. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich bin kein Lohnarbeiter. Und das ist der Unterschied zwischen einem guten Hirten und einem Lohnarbeiter. Der gute Hirte hat ein Verantwortungsgefühl, der Lohnarbeiter nicht. Der Lohnarbeiter haut ab, wenn er den Wolf sieht, aber der gute Hirte geht auf den Wolf zu, weil er sich denkt, da ist ein Wolf und der könnte den Schafen wehtun. Aber der Lohnarbeiter denkt sich, da ist ein Wolf und der könnte mir wehtun. Und ich möchte heute darauf eingehen, wie bewundernswert Jesus ist in dieser Hinsicht und wie wir auf sein Beispiel antworten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich würde niemals mein Leben aufs Spiel setzen für Schafe. Schafe sind ziemlich dumm, sie stinken, verlaufen sich. Wolle ist zwar nützlich und Schafskäse schmeckt mir, aber das bewegt mich nicht dazu, mein Leben für sie zu riskieren. Zu Jesus Zeiten waren Schafe bestimmt viel wertvoller als ja mir in unserer deutschen Kultur. Aber unabhängig davon ist diese Aussage von Jesus schon bemerkenswert. Denn er redet nicht wirklich von Schafen, sondern von Menschen. Und einerseits sind wir im Vergleich zu Gott dumme, blückende, ahnungslose Schafe, die manchmal stinken, genau. Oder die manchmal ein bisschen zu abenteuerlich sind oder denen es schwerfällt, auf Gottes Plan zu vertrauen. Warum sollte der Gott des Universums, der alles erschaffen hat und der Kreativität kreiert hat, sich für uns interessieren, diese dummen Schafe? Doch Jesus sind seine Schafe sehr wichtig. Und wichtiger sogar als sein eigenes Leben. Und hat es nicht nur gesagt, er hat sein Leben wirklich hingegeben für seine Schafe. Sowohl während seines Lebens als auch am Kreuz. Und ich weiß, wir wissen das schon, aber ist das nicht unsere erste Liebe, die wir immer vor Augen haben wollen? Gott lässt sein Leben für Menschen. Und ich möchte uns heute fragen, angesichts Jesu Beispiels, wem bist du ähnlicher? Dem guten Hirten oder dem Lohnarbeiter? Hast du ein Verantwortungsgefühl deinem Bibelkreis oder der Gemeinde gegenüber? Wir sind ja eine Herde. Was ist deine Einstellung der Herde gegenüber? Gehen dir vielleicht Gedanken durch den Kopf wie, naja, das ist nicht mein Kind, das sich gerade schlecht benimmt. Ich greife lieber nicht ein. Oder, da ist was los, aber ein Leiter wird sich doch drum kümmern. Ich könnte es zwar machen, aber es wäre mir ein bisschen unangenehm. Dafür sind die Leiter doch da. Oder den muss ich nicht kennen, der ist nicht mal in meinem Bibelkreis. Oder vielleicht geben wir uns manchmal nicht so viel Mühe, Geschwister in unserem Bibelkreis zu lieben. Ich weiß, das sind Gedanken, die ich manchmal überwinden muss. Weil das sind Gedanken eines Lohnarbeiters und nicht eines guten Hirten. Schlag bitte Markus Kapitel 6 auf. Und wir lesen eine Stelle, die diesen Unterschied zwischen den zwei Einstellungen ziemlich deutlich darstellt. Genau, Markus 6, wir lesen erstmal Verse 30 bis 34. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er nahm sich drum viel Zeit, sie zu lehren. Okay, Plan A war, einen einsamen Ort zu finden, damit Jesus und seine Jünger essen, sich ausruhen können. Aber es gibt ein kleines Problem dabei, und zwar Jesus ist dabei. Also kommen viele Menschen an diesem einsamen Ort an, vor ihm und seinen Jüngern. Und ich frage mich, was den Jüngern durch den Kopf gegangen ist. Angesichts der Tatsache, dass sie Menschen wie wir waren, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass sie Gedanken hatten wie, Jesus, wollen wir nicht einen einsamen Ort finden? Und kannst du sowas nicht kommen sehen? Wir sind doch müde und hungrig. Und vielleicht sitzt Philippus hinten im Boot und, oh, Diggi, ich hätte so Bock auf eine Currywurst. Andreas sitzt auch hinten im Boot. Oh, es tut mir leid, Jesus, aber ich bin leider mit meinem Netflix-Konto verabredet. Das ist zwar nur Spekulation, aber ich finde, das entspricht unserer menschlichen Natur, oder? Aber was geht dem guten Hirten durch den Kopf? Etwas völlig anderes. Jesus sagt nicht, wie habe ich das nicht kommen gesehen? Nee, er sieht die Menschen und ihn ergreift tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ist es nicht so bemerkenswert, dass Gott solche Gedanken über uns Menschen hat? Das finde ich so erstaunend. Wir lesen weiter. Vers 35. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schick die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen was zu essen. Da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. Wie viele Brote habt ihr? Fragte er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten, 5 und außerdem 2 Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die 2 Fische ließ er unter alle verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war, 12 Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5000. Mir fällt gerade ein, dass ich vergessen habe. Sorry. Aber hoffentlich habt ihr auch Bibeln dabei. Aber genau. Okay, dieses Mal wissen wir, was den Jüngern durch den Kopf gegangen ist. Sagen, okay, Jesus, super, du hast ein tolles Herz, Rabbi. Weißt du, uns fällt gerade ein, dass dies ein ziemlich einsamer Ort wäre, wenn diese Menschen nicht hier wären. Und weil es ist schon spät. Ich meine, Andreas hätte schon 3 Folgen von Breaking Bad gucken können in den letzten Stunden. Oh, ich hab's. Wir können die Menschen in die umliegenden Dörfer schicken und dann können sie sich was zum Essen holen. Wir können hier bleiben und uns ausruhen. Dieses Gehirn hat deinen Vater gut gemacht, Jesus. Ihm sei die Ehre. Gebt doch ihr ihnen was zu essen. Ha! Der war gut, Jesus. 200 Denare ausgeben für Brot, wenn das Jahreseinkommen bei 300 Denaren liegt. Diese sarkastische Seite von dir habe ich irgendwie noch nie erlebt. Wo kommt das her, Jesus? Kommt. Ihr gebt, was ihr habt, und ich kümmere mich um den Rest. Mein Gebet für uns, und das ist, ich bin Colin wieder, mein Gebet für uns ist, dass wir die Welt und dass wir einander durch Jesu Augen anschauen. Dass wir nicht nur auf das eigene Wohl achten, wie Paulus schreibt, sondern auch auf das Wohl der anderen, wie Jesus getan hat. Und vor ein paar Sommern war ich ein paar Wochen lang Betreuer bei einem Sommercamp. Und am Anfang der einen Woche kam einer der Hauptverantwortlichen zu uns und er hat uns diese Stelle über den guten Hirten vorgelesen und hat uns die Frage gestellt, wer wirst du diese Woche? Wirst du gute Hirte oder Lohnarbeiter? Wenn du müde und frustriert wirst, wirst du die Einstellung haben, okay, einfach durchhalten, die Woche ist ja fast vorbei. Oder wirst du dir vorstellen, du bist einer von uns Hauptverantwortlichen, der will, dass jedes Kind eine unvergessliche Zeit hat? Wirst du dich als Opfer sehen? Oder wirst du die Gelegenheit ergreifen, den Kindern mit ganzem Herzen zu dienen, als wären sie deine eigenen Kinder? Und das hat mich voll getroffen. Ich glaub mir, es wird heiß auf diesem Lager. Vor jeder Mahlzeit muss sich deine Gruppe irgendein Liedchen oder einen Tanz oder Rap oder sowas ausdenken, um überhaupt in die Kantine reinkommen zu dürfen. Und irgendwie haben die Jungs nie Bock drauf. Oh nein, sie meckern die ganze Zeit. Und das war meine Gruppe eine Woche. Und der Junge in der Mitte, ich finde, er sieht ein bisschen wie Sebi aus. Oder? Der hieß Tyler.
Und der arme Junge hatte einfach Ängste und wollte fast jeden Tag zum Erste-Hilfe-Haus gehen, um sich zu entspannen und einen Film zu gucken oder sowas. Und ich muss leider gestehen, es ging mir auf die Nerven, dass er jeden Tag zu mir kommt: ist, Colin, darf ich bitte zum Erste-Hilfe-Haus? Und ja, Tyler, willst du nicht Volleyball mit uns spielen? Nein, nicht wirklich. Und vielleicht war ich in meinen Gedanken zu damit beschäftigt, dass es so heiß war, dass mein Schweiß in mein Essen runtertropft. So heiß war es, ja. Oder ich war bestimmt frustriert, dass wir uns schon wieder ein Liedchen ausdenken müssen. Ich bin da am Tanzen, keiner tanzt mit. Und komm, Marc, kannst du uns einfach reinlassen, bitte? Aber jedenfalls war ich zu fokussiert auf mich. Und der arme Tyler war einfach reizüberflutet. Und irgendwann ist mir aber endlich eingefallen, okay, Tyler braucht einen Hirten als Betreuer, nicht einen Lohnarbeiter. Und ein paar Tage später kam eine Frau zu mir und meinte: bist du Colin? Warst du Tyler's Betreuer? Ich wollte sagen, nein, war ich nicht. Aber ich meinte, ja, war ich. Und dann meinte sie mit mütterlicher Liebe: Tyler hat eine gute Zeit hier gehabt. Und es hat ihm so viel bedeutet, als du Zeit mit ihm verbracht hast, während die anderen Jungs zum Tanzen gegangen sind. Und es bedeutet mir ebenfalls so viel, dass du so gut auf ihn aufgepasst hast. Und das war für mich so eine klare Bestätigung, dass ich die Einstellung des guten Hirten annehmen möchte. Lasst uns beschließen, Hirten zu sein und nicht Lohnarbeiter. Und lass uns dafür beten, dass Gott uns dabei hilft, unsere Augen aufzumachen, die Welt zu sehen, wie er sie sieht. Nee, noch nicht. Genau, inwiefern bist du Hirte in der Gemeinde? Hast du einen das habe ich schon gefragt. Würdest du dich anders verhalten, wenn du für deine Gruppe verantwortlich wärst? Und wenn ja, wieso nicht gleich beschließen, dich so zu verhalten? Das ist eine Frage, die mich sehr herausgefordert hat. Aber Colin, Jesus ist der gute Hirte. Wir sind keine Hirten, sondern Schafe. Ja, Jesus ist auf jeden Fall unser guter Hirte. Aber schlag mal 1. Johannes 3 auf. Johannes 3,16 ist eine sehr bekannte Stelle, aber meiner Meinung nach sollte 1. Johannes 3,16 auch sehr bekannt sein. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wow. Wir sind schuldig, unser Leben hinzugeben. Johannes 15, 12 und 13. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Römer 12, Verse 1 und 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf: richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wow, unser Leben hingeben. Ein lebendiges Opfer werden. Das ist hart. Und
Es ist hart, wenn wir den Anfang dieser Stellen überlesen. Hier sind die Stellen nochmal. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und wenn wir uns auf Jesus fokussieren, dann wird diese Opferbereitschaft nicht mehr anstrengend, sondern ein Privileg. Und keine Last, sondern eine Freude. Ich muss an die Stelle in Hebräer 12 denken, die Jörg uns vor ein paar Wochen vorgelesen hat. Jesus erduldete das Kreuz um der vor ihm liegenden Freude willen. Und ich habe letztens ein bisschen im ersten Korintherbrief gelesen und mir fiel dabei auf, wie opferbereit Paulus war. Und ich möchte uns nun auf eine kurze Reise durch Kapitel 8, 9 und 10 führen. Kapitel 8 hat der Christian uns im April vorgelesen. Es geht um das Essen von Götzenopferfleisch. Vielleicht erinnert ihr euch an seine Predigt. Es hieß, Wissen bläht auf, aber Liebe baut auf. Und er schreibt am Ende des 8. Kapitels, mein Bruder und meine Schwester dürfen wegen dem, was ich esse, nicht in Sünde geraten. Lieber will ich mein Leben lang auf Fleisch verzichten, als dass eines von meinen Geschwistern durch mich zu einer Sünde verführt wird. Wow. Im Kapitel 9 geht es darum, wie Paulus auf seine Rechte als Apostel verzichtet. Im Vers 19 schreibt er, ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Wow. Und im Kapitel 10 geht's weiter. Das hat Florian uns vor ein paar Wochen vorgelesen. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinde. Jeder soll auf den Vorteil des anderen bedacht sein, nicht auf den eigenen Vorteil. Vielleicht ist das ein bisschen viel auf einmal, aber merkt ihr seine Einstellung? Ich wurde emotional, als ich diesen Teil der Predigt geschrieben habe, weil es mich so inspiriert, wie selbstlos Paulus ist. Götzenopferfleisch, ja, ist zwar gar keine Sünde, es zu essen, aber wenn das meine Geschwister verführt, dann verzichte ich drauf für den Rest meines Lebens. Und er schreibt etwas sehr Ähnliches im Kapitel 9 über sein Recht auf finanzielle Unterstützung und auch auf sein Recht auf eine Ehefrau. Und wieso ist Paulus so bereit, auf so viel zu verzichten, um der Gemeinde willen? Er schließt die ganzen drei Kapitel mit den folgenden Worten ab. Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Paulus war so opferbereit, weil Jesus so opferbereit war. Es liegt an der Hand. Wir haben gerade darüber gelesen, wie Jesus selber auf Essen und Ruhe verzichtet hat, um die Menschen zu lehren. Jesus sagt was mich sehr inspiriert in Johannes Kapitel 4. Er sagt, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Und hier möchte ich sagen, bitte versteht mich nicht falsch. Was ich nicht sage, ist, dass wir nicht heiraten dürfen oder dass wir jeden Tag eine Mahlzeit verpassen sollten oder keinen Urlaub machen dürfen. Das sage ich nicht. Aber was ich schon sage, ist, möge wir diese opferbereite Einstellung verinnerlichen, so dass wir mit unserem Lebenspartner oder Freunden der Gemeinde zusammen dienen, so dass wir jeden Tag bereit sind, eine Mahlzeit zu verpassen, um auf das Wohl der anderen zu achten. Lass uns auch Urlaub machen, um zu dienen. Und das machen wir auch. Ich schätze so sehr, wie so viele von uns, die Vollzeit angestellt sind, sich eine Woche frei nehmen, um beim Teamcamp dabei zu helfen.
Da gibt es auf jeden Fall viele Lämmer, die Hirten brauchen und die einen guten Hirten brauchen. Und ich habe gehört, dass es dieses Jahr einen Überschuss an Geschwistern gibt, die sich gemeldet haben, um dabei zu helfen. Das finde ich klasse, das ist ein echt gutes Problem zu haben. Und ich habe sogar gehört, ich glaube, er ist heute nicht da, aber ich habe gehört, dass einer unserer Brüder, der zwei sehr kleine Töchter hat, sich auch gemeldet hat und meinte, ja, ich bin dieses Jahr dabei. Das hat mich so inspiriert, weil ich dachte mir, wow, da ist jemand, der keinen Mangel an schlaflosen Nächten und Windelwechseln hat und trotzdem dienen möchte. Und ich sehe Florian da hinten, ich muss auch an dich denken, Florian. Hermine, ihr habt drei Kinder, die viel Energie haben. Ich weiß nicht, wie ihr es packt, so viel zu tun. Florian ist immer am Predigen und ihr macht so viel für die Teens. Ihr seid so vorbildlich für uns, für mich auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, ihr wisst, ich sag nicht, hey, lass uns alles aufgeben, weil wir das gar nicht machen. Nee, ich glaube, wir machen das schon zum Teil und ich hoffe, wir machen das weiter. Ich hoffe, wir können unseren Blick auf Jesus richten und uns weiterhin und unser Leben weiterhin hingeben für die Gemeinde. Zum Schluss, lasst uns eine Herde Hirten sein, die die Welt untereinander durch Jesu Augen anschauen. Und wenn dir die Motivation fehlt, dann schau doch auf Jesus hin, der sein Leben für uns hingegeben hat. Zu unseren Freunden, die heute gekommen sind, möchte ich sagen, ich hoffe, ihr habt heute einen kleinen Einblick drin gewonnen, wie bewundernswert Jesus ist und wie ernst wir seine Worte nehmen. Wir sind nicht nur Christen wegen der Gemeinschaft oder wegen der Moral der Bibel, sondern weil wir wirklich daran glauben, dass Gott auf die Erde kam vor 2000 Jahren. Und zwar mit dem Herzen eines guten Hirten. Gott sei die Ehre.